Yoga im Kontext, der Podcast für kulturelle und wissenschaftliche Perspektiven auf Modern Postural Yoga.
Heute geht es um die Entzauberung des Yoga mit einem großen Fragezeichen hinten dran.
Oh ja.
Wir haben im Vorfeld über den Begriff des Zauber im Yoga gesprochen und ich hatte erstmal ein bisschen so, aha, okay, der ist jetzt nicht mein allererstes Thema im Yoga. Und vielleicht ist es aber doch ein extrem wichtiges Thema im Yoga.
Ein extrem spannendes, finde ich auch.
Ja, ja. Und meine Frage wäre, bist du schon mal verzaubert worden beim Yoga?
Oh ja, mehrfach und immer wieder. Und das ist ja für mich auch genau das Große am Yoga, dass das eben Aspekte und Facetten hat, die sich rational nicht so richtig greifen lassen. Und woran das liegt und wie ich das vielleicht doch schaffe, so viel wie möglich, und wie ich zugleich diesem anderen Teil, der sich nicht greifen lässt, begegne, das ist für mich die große Faszination am Yoga.
Okay. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wann du das allererste Mal vom Yoga verzaubert wurdest, und dann haben wir eine konkrete Situation, und an der wir vielleicht Dinge etwas konkreter machen können.
Ich habe so ungefähr 2 Wochen Yoga gemacht und dann gab es so eine Situation, wo ich nach der Yogastunde, also direkt danach, also sagen wir mal, ich habe Shavasana weggelassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht.
Du auch.
Nee, danach nie wieder. bin ich auf dem Weg zur Uni, zur Bushaltestelle, in den Bus rein und habe im Bus dann nochmal tief durchgeatmet. Und hatte so ein Gefühl von, dass so alle Körperspannung von mir runterfällt. So ein Kribbeln und ich mich so richtig mit den Füßen in den Boden stemmen muss, mit dem Rücken in die Sitzbank drücken muss, um nicht irgendwie zu zerschmelzen und auf dem Boden zu liegen, weil so alles von mir abgefallen ist. Und das war so ein Moment, der so krass war und den ich auch nicht mit meinem bisherigen Modell oder mit meinem bisherigen Verständnis von wie mein Körper funktioniert, fassen konnte.
Mhm. Ja,
und das war magisch, das war zauberhaft. Also, und zauberhaft ist schon wieder, das ist ja auch wieder dieses Ding mit, aber das konnte ich nicht fassen. Mhm. In diesem Sinne war es halt magisch oder zauberhaft. Und das war was, was mich total fasziniert hat und wo ich auch dann gedacht habe, ich will wissen, wo das herkommt. Ich möchte gern verstehen, wie das funktioniert und wie man auf diese Ebenen zugreifen kann. Und jetzt würde ich halt sagen, da hat halt mein parasympathisches Nervensystem voll angeschlagen und voll eingesetzt und irgendwie alle Register gezogen, um sich selbst jetzt hier mal gerade in den Vordergrund zu bringen.
Ja, verstehe. Also das heißt, du hast was erlebt, was körperlich erlebt, was du davor noch nie erlebt hattest. Du hattest wahrscheinlich nicht wirklich Worte dafür.
Genau.
Also, dass auch das Vokabular gefehlt hat. Du hast auch gerade extrem gezögert, bevor du überhaupt ein Wort auch jetzt noch dafür gefunden hast. Das fand ich gerade spannend. Und dann hast du dich aber mit Neugierde drauf gestürzt, um mehr zu verstehen.
Genau so. Und das ist für mich genau das, was Yoga ausmacht. Dass wir hier eine Disziplin haben, die eben nicht nur rein körperlich ist, die nicht einfach nur Muskel-Skelettsystem bearbeitet, die nicht einfach nur ein Workout ist, sondern wo ganz viel eben auf ganz vielen anderen Ebenen noch passiert. Auf der Ebene des Nervensystems, auf emotionaler Ebene, auf mentaler Ebene, auf energetischer Ebene, wie auch immer man die dann definiert.
Mhm.
Und letztlich halt eben, wir haben halt eine ganzheitliche Übungspraxis, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen arbeitet. Und das finde ich total spannend und faszinierend.
Und hast du dann auch eine esoterische Übungspraxis?
Oh, das ist
also bei mir geht bei dem Wort Esoterik gehen immer so Alarmglocken an, deshalb frage ich jetzt bewusst.
Ja,
ne?
Und erstmal muss man ja gucken, was dieser Begriff Esoterik überhaupt bedeutet und wie man den benutzt und ob das sinnvoll so ist. Und wenn jemand sagt, ich war in einer Yogastunde und die war total esoterisch, dann heißt es ja erstmal ganz provokativ, salopp formuliert, die Person musste da was machen, was sie nicht verstanden hat. Die sollte irgendwelche Chakren aktivieren, sage ich jetzt mal, ja. Oder in den großen Zeh atmen.
Ja.
Ja. Oder irgend sowas. Und bleiben wir mal bei der Zeh-Geschichte, weil die so offenkundig ist. Kein Yoga-Lehrer glaubt, dass da tatsächlich die Luft aus der Nase bis in den großen Zeh geht, wenn Er, sie sagt, bitte atmen in den großen Zeh. Wobei ich auch noch nie gehört habe, dass man in den großen Zeh atmen soll. Aber man soll in den unteren Rücken atmen oder in das Becken atmen.
Da ist keine Lunge.
Und da ist auch keine Lunge.
Ja.
Und nichtsdestotrotz setzt die Bewegung sich dorthin fort. Mhm. Und wo mit dem Yoga eben auch viel gearbeitet wird, ist, dass halt Aufmerksamkeit mit dem Atem zusammen durch den Körper hindurch bewegt wird. Und dann benutzt man eben Metaphern und Bilder. Und manchmal eben auch für komplexere Zusammenhänge, die man trotzdem nicht in so ein medizinisches System packen kann, weil sie zum Beispiel Emotionen oder Aufmerksamkeit integrieren, nutzt man Modelle. Ne? Sowas wie Chakren sind letztlich auch nur, es ist nur ein Modell, das irgendwie einen komplexen Zusammenhang irgendwie in so ein Symbol packt. Ne? Die Elemente, mit denen ich arbeite, funktionieren da auch ähnlich. Und dieses Modell, mit so einem Modell, mit so Bildern zu arbeiten, wirkt esoterisch, wenn man die nicht versteht, wenn man nicht weiß, was man tun soll, wenn man nicht weiß, wie die gemeint sind.
Genau, und was die Motivation dahinter ist, das Modell überhaupt aufzustellen.
Was die Motivation dahinter ist, genau, was die Intention ist und auch überhaupt, dass das was Modellhaftes hat.
Ne? Ja.
Und das ist natürlich auch was manchmal sprachlich sehr unpräzise weitergegeben wird von jemandem, der da drin steckt, ne? Der dann einfach sagt, hey, aktiviere dein drittes Chakra.
Welche Nummer?
Ja, und es ist so, was soll ich jetzt machen? Habe ich ein Chakra und wenn ja, wie viele und wo ist es und kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, ist irgendwie so total
und wie
klar.
Wie könnte ich es aktivieren?
Ja, und tatsächlich von seiner tatsächlichen Wortbedeutung bedeutet der Begriff esoterisch tatsächlich Wissen für Eingeweihte.
Aha, okay.
Deswegen liegt diese Bewertung auch gar nicht so weit weg von dem tatsächlichen Wortbedeutung. Das heißt, wenn jemand sagt, das war esoterisch, dann heißt es, da hat jemand von Dingen gesprochen, von denen ich keine Ahnung habe, die er mir nicht vorher erklärt hat. Mhm. Und deswegen ist für mich guter Yoga-Unterricht immer unesoterisch, egal wie spirituell er vielleicht trotzdem ist.
Ja.
Weil ein guter Yoga-Unterricht immer erklärt, was da gerade passiert und eben auch in Modelle einführt. Mhm. Und dann weiß man halt, okay, das ist ein Modell.
Ja.
Das Chakra repräsentiert einfach nur einen Punkt im Körper, auf den ich meine Aufmerksamkeit lenke. Da steckt kein Organ dahinter und da passiert im Zweifel auch physiologisch nicht was ganz Spezifisches auf einer anderen Ebene, als auf den Ebenen, denen es schon gibt. Dieses Modell des Chakra umschließt halt und beinhaltet halt die körperliche Ebene, die Aufmerksamkeitsebene, aber zum Beispiel auch die emotionale Ebene.
Ja.
Und da muss man halt einführen, sich mit beschäftigen, verstehen, was damit gemeint ist. Und dann kann man halt sagen, den Teil kann ich nachvollziehen, den kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann abstrakt mir vorstellen, was damit gemeint ist und deswegen versuche ich das mal. Vielleicht finde ich einen Zugang, vielleicht mache ich eine Erfahrung und dann fühlt sich das irgendwann nicht mehr esoterisch an. Oder ich mache die Erfahrung nicht und sage, okay, ist esoterisch. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich es mache oder nicht mache. Und
ja, weil ganz oft wird ja auch unterschieden zwischen wissenschaftlich und esoterisch. Ne? Also dass sozusagen im Esoterischen der nicht erklärbare Bereich, ich sage jetzt mal, abgelegt wird.
Und auf einer gewissen Ebene auch berechtigt. Mhm. Und ich glaube, dass das auch, das ist ja das Faszinierende an so einem, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich am Yoga faszinierend finde, dass ja Yoga einfach auch den Bereich hat und beinhaltet und mit dem Bereich arbeitet, der uns nicht rational zugänglich ist.
Also den Zauber.
Also den Zauber, genau. Und jetzt kann man, und da greift die Metapher des Zaubers ganz gut, man kann Dinge als Zauber verkaufen, die eigentlich ganz rational zugänglich sind. Und ein Zauberer kann, ne, also ein Zauberer im ganz realen, pragmatischen Sinne, so ein Zauberkünstler, der halt irgendwie da seine Performance gibt, der macht sowas. Ne? Der macht Dinge, von denen er ganz genau weiß,
wie sie funktionieren.
Wie sie funktionieren. Und er erzeugt nur die Illusion eines Zaubers, indem er die Sachen so schnell und so gut macht, dass jemand das nicht nachvollziehen kann. Und manchmal macht er ja auch sowas, dass der dann aber ein paar, natürlich nur die kleinen, aber so ein paar von seinen Tricks irgendwie enthüllt.
Ja, stimmt.
Und zeigt, wie er es macht. Ja, und bei anderen dann muss man dann rätseln, wie er das hingekriegt hat. Und ne, es ist total klar, dass er jetzt nicht seine Assistenten auseinandergesägt und wieder zusammengesteckt hat.
Hoffentlich.
Hoffentlich, genau.
Okay, das heißt also, Yoga-Lehrer sein ist Zauberkünstler sein?
Ja, eigentlich wollte ich gerade ansetzen, ein bisschen in die andere Richtung zu argumentieren, dass Yoga-LehrerIn auch bedeutet, diesen anderen Teil einzunehmen, nämlich das Yoga auch zu entzaubern und auch zu erklären und zu zeigen, wie diese Dinge, die erst zauberhaft wirken, zum Großteil tatsächlich auch nach nachvollziehbaren Prinzipien funktionieren, so wie ich das gerade mit dem Nervensystem beschrieben habe. Damals hatte ich einfach kein Vokabular in diesem Sinne und da war halt, wie funktioniert ein Nervensystem, das wusste ich einfach nicht. Und dann wirkt es zauberhaft. Und wenn man halt Wissen darüber hat, wie der Körper funktioniert, wie die Psyche funktioniert, wie das Nervensystem funktioniert, dann kann man halt auch einen Teil des Yogas entzaubern. Mhm. Und der Teil, der sich entzaubern lässt, da finde ich, ist es auch unsere Verantwortung als Yoga-LehrerIn, diese Entzauberung vorzunehmen, weil es ja auch ermächtigt. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ach krass, ich kann mich total runterfahren und entspannen mit so ein paar Atemübungen, die so ausgelegt sind, dass sie den Parasympathikus aktivieren, dann gibt mir das ja was total an die Hand. Und ich finde, wir leben halt in einer Gesellschaft und in einer Kultur, die sich total von ihrem Körper entfremdet hat. Mhm. Und da liefert für mich Yoga einen total wertvollen Beitrag, wieder zurückzufinden zu dem Körper. Und dann ist das ein Beschäftigen mit etwas, was erstmal zauberhaft wirkt, im Sinne von, kann ich irgendwie nicht kontrollieren, habe ich keinen Zugriff zu. Und dann erarbeite ich mir diesen Zugang aber. Und dann fühlt sich das irgendwann nicht mehr an wie Zauber.
Sondern wie ein Methodenkoffer oder sowas, den ich mir quasi drauf geschafft habe und mit dem ich dann eben im Alltag sagen kann, ich brauche gerade mehr oder weniger Power oder ich möchte nochmal in mich reinhören. Sowas, meinst du
ja,
sowas?
Genau so. Ne? Weil dann kann ich halt sagen, hey, ich habe gleich was super Stressiges, ich fahre die Energie hoch, ich mache gerade eine Atemübung, die meine Energie hochholt. Ne? Ja. Oder auch, hey, das war gerade super stressig und jetzt will ich runterfahren, ich mache eine Atemübung, die mich runterholt. Ich weiß, ein paar Dehnübungen machen das und das. Ich weiß, wenn ich Körperspannung erhöhe, passiert das. Ich bin gerade total ängstlich. Ich gebe mir eine Yoga-Praxis, die mich stabilisiert. Ich fühle mich gerade total unverbunden. Ich praktiziere Yoga so, dass mehr Verbundenheit entsteht. Also auch auf so einer emotionalen Ebene kann ich ja Yoga als Werkzeugkoffer nutzen, um mich in bestimmte emotionale Zustände zu bringen.
Ja, absolut.
Da sind wir dann sogar auf einer Ebene, wo ein bisschen Zauberhaftigkeit immer bleibt, weil wie wir Emotionen entwickeln, wie Emotionen funktionieren, wie Emotionen und Körper zusammenhängen, da haben wir ja immer noch auch in der modernen Psychologie nur Theorien zu. Wir können das so halbwegs nachvollziehen. Ne? Da gibt es so erste Ansätze in dem, was die Psychologie Bioenergetik nennt, wo eben aber auch nur mit Modellen gearbeitet wird, wie Emotionen und Körper zusammenhängen. Da gibt es diesen Bestseller The Body Keeps the Score, wo halt die modernen psychologischen Erkenntnisse aufgearbeitet werden und auch wieder in ein Modell gefasst werden. Und man dann letztlich das liest und merkt, ah ja, das ist ein Modell, das gibt es aber im Yoga schon seit 3000 Jahren. Da sind Chakren und Elemente mit im Spiel. Und die drücken aber auch letztlich einfach nur dann wahrscheinlich schon irgendwie rationale Zusammenhänge aus, für die wir halt nur noch keine empirischen und physiologisch fundierten Grundlagen haben.
Und es ist aber auch total wichtig, dass die Grundlagen jetzt erarbeitet werden, also in meiner Ansicht nach.
Oder? Absolut, ja, da bin ich, genau.
Dass Wissenschaft sich mit eben diesen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen verklärt, altem Wissen auseinandersetzt, weil da steckte ja irgendwie ganz viel Erkenntnis drin, die aber eben zumindest in unserem Kulturkreis immer schwer greifbar ist und dann eben so schnell in die Esoterik rutscht. Ne?
Genau, und natürlich auch im Yoga-Kontext, wenn ich die benutze, ohne Hintergrund zu haben, ist es immer sehr viel schwerer, weil dann kann ich nur von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Und das ist ja das Potenzial von Wissenschaft, dass man eben universelle Prinzipien rausarbeitet und mit denen dann arbeiten kann. Und das ermöglicht natürlich eben mir auch dann systematischer dran zu gehen, das unterstützt mich darin, anderen zu helfen. Und in diesem Sinne betrachte ich das auch als meine Verantwortung als Yoga-Lehrer, das Wissen, was die moderne Wissenschaft über Felder, mit denen sich Yoga beschäftigt, angeeignet hat, dass ich die ins Yoga integriere. Und dann habe ich halt eben sowas, wo ich, keine Ahnung, ein Dreieck habe. Das am Anfang ist das komplett Magie.
Ja.
Und dann arbeite ich mich von unten nach oben hoch und gucke, ah ja, aber das ist ein Fundament. Und im Yoga-Kontext, so das Erste ist halt wie Muskel-Skelett-System.
Ja, yeah, verstehe.
So, da gibt es biomechanische Grundlagen, mit denen, nach denen die Übungen arbeiten. Und dann hat man halt gemerkt, okay, damit kann ich bestimmte Sachen erklären, aber irgendwo ist halt Schluss und dann kommt oben drüber das Nervensystem. Ne? So funktioniert Stress und wie so reagiert der Körper auf Stress.
Ja.
Und dann haben wir halt eben nochmal darüber dann eben eine Psyche und irgendwie eine Emotionen und Mentalfunktionen. Und ich arbeite mich so weit hoch, wie ich irgendwie kann. Und dann sind wir irgendwann beim Geist. Ne? Und auch die Geisteswissenschaft arbeitet mit Modellen, weil der Geist einfach ein so komplexes Ding ist, dass wir da über eine Modellhaftigkeit nicht hinauskommen. Ne? Und dann kann man aber da natürlich auch das Modell des Geistes aus dem Yoga und die Modelle der modernen Wissenschaft und auch der westlichen Philosophie nehmen und die aneinander halten. Weil natürlich haben wir auch einen anderen Zugang und eine andere Nähe zu unseren westlichen Modellen.
Und hast du das tatsächlich auch im Rahmen deiner Ausbildung dann gemacht? Also ne, diese westlichen Philosophien sozusagen dich damit auseinandergesetzt und das gegenübergestellt mit den alten Texten aus der Yoga-Tradition? Oder?
Ja, ich habe das tatsächlich zweimal gemacht. Ich habe ja Kulturwissenschaften und Sportwissenschaften dann 20 Jahre später nochmal studiert. Und ich habe jeweils immer meine Abschlussarbeit über Yoga geschrieben.
Okay.
Die Diplomarbeit in meinem Kulturwissenschaftsstudium war tatsächlich genauso ein Aneinanderhalten von moderner Körperphilosophie und Yoga, Philosophie und Didaktik. Und ich habe quasi geguckt, wo deckt sich das und wie hilft das eine, das andere zu erklären. Und
spannend.
Meine zweite Arbeit im sportwissenschaftlichen Kontext habe ich dann über Pranayama geschrieben und darüber, wie man eben die sportmedizinischen Erkenntnisse insbesondere zum Atemsystem nutzen kann, um Pranayama zu erklären.
Ah,
und
okay.
Da auch ein bisschen den Mythos rauszunehmen.
Ja, super. Sehr schön. Das heißt, also du bist jetzt seit 20 Jahren sozusagen darum bemüht, zumindest in diesen Abschlussarbeiten, aber auch im Alltag, den Zauber zu dekonstruieren mit wissenschaftlichen Methoden. Ich habe ja auch bei dir Yoga gemacht und habe das eben auch immer als was sehr Transparentes wahrgenommen, wie du eben Dinge erklärst, ne? Dass du versuchst, so nach Möglichkeit so dort, wo es geht, eben volle Transparenz reinzubringen. Was ich sehr angenehm fand, weil dann eben nicht so ein starkes Lehrer-Schüler-Verhältnis, Lehrerinnen-Schülerinnen-Verhältnis eben entsteht. War das eine bewusste Entscheidung von dir oder ist das eher?
Total, das ist absolut eine bewusste Entscheidung. Das ist für mich eine Sache, wo ich mich von der traditionellen Yoga-Didaktik total entferne, weil ich finde, dass wir als moderne, aufgeklärte Menschen den Anspruch haben und auch haben sollten, dass wir rational nachvollziehen können, was wir tun, so viel wie das möglich ist, und dass wir eben auch uns als autonome Wesen in diese Praxis begegnen. Und da kommt Yoga einfach aus einem anderen kulturellen Kontext, wo die klassische Lernart eben so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist oder so ein Guru-Schüler-Verhältnis ist, wo der Guru hundertprozentiges Vertrauen voraussetzt und wo auch das Lernen über Imitieren funktioniert.
Okay.
Und dann wirst du halt wie so ein Klon von deinem Lehrer und machst alles, was der sagt. Und wenn ich sonst keine Ahnung habe, selbst in der Sportwissenschaft gibt es dieses Modell der Meisterlehre, ne, was als Vorläufer der Sportwissenschaft betrachtet wird. Wo von den 30ern bis zu den 60ern des letzten Jahrhunderts es hieß, wenn jemand halt Meisterschaft erlangt hat, Weltrekorde gebrochen hat oder grundsätzlich irgendwie Wettbewerbe gewonnen hat, dann hat er irgendwann, wenn er seine aktive Karriere beendet hat, Schüler genommen und denen die halt so trainiert, wie er selber für sich auch trainiert hat, wie er für sich gemerkt hat, wie es funktioniert.
Ja.
Und der Anspruch in einer modernen, aufgeklärten Welt ist aber, dass ich für mich entscheiden kann, dass ich universelle Prinzipien präsentiert bekomme und dann aus dem Verständnis heraus diese Techniken mir aneigne und mit denen experimentiere und mit denen meinen Weg gehe.
Und bleibt dann noch Zauber übrig?
Ja, dann bleibt trotzdem noch Zauber übrig. Das ist meine Erfahrung. Und das ist ja auch nochmal sowas, ich habe ja auch persönlich, nachdem ich diese Entzauberung vorgenommen habe, und ich habe mir dann auch meine erste Yogalehrerausbildung war auch bei einer großen Entzauberin.
Ja.
Anna Trökes heißt die, die sich genau auch das verschrieben hat, irgendwie, ne, die aus so einer Tradition, also einer deutschen Richtung kommt, wo es heißt, wir müssen Yoga aus der westlichen Perspektive sehen und gucken, wie das in unsere Gesellschaft reinpasst. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber irgendwie, wenn das dann so ein Selbstbedienungsladen wird, wo ich mir irgendwie nur das nehme, was ich verstehe und den Rest weglasse, dann geht auch eine Tiefe verloren.
Ja.
Und dann habe ich nochmal für mich eine Begeisterung dafür entdeckt, Yoga als Methode zu sehen und mich mit klassischen Yoga-Texten beschäftigt und mit den verschiedenen Traditionen beschäftigt und eine gefunden, die mich total fasziniert, wo ich tief eintauchen kann und wo ich nochmal für mich wirklich wie so einen Weg sehe. Und dann ist es genau, dann ist genau auch dieser Zauber nochmal entstanden, weil da so ein Gefühl entstanden ist von, okay, ich bin hier ganz am Anfang und da gibt es noch Dinge zu ergründen, für die ich noch kein Gefühl und keine Wahrnehmung habe.
Ja, verstehe.
Und wo es, ne, zum einen LehrerInnen gibt, die auf diesem Weg schon weiter voran sind, denen ich jetzt mich anvertraue, in der Erwartung, der Hoffnung, dass sie mir all das, was rational verfügbar ist, rational verfügbar machen. Aber dann gibt es auch noch diesen Schritt in das Unbekannte, wo man sagt, hey, hier habe ich nur ein Modell. Ich kann das noch nicht erklären, warum Körper und Gefühle auf diese Art und Weise zusammenhängen. Aber ne, ich habe hier dieses Modell von den Elementen und ich kann dir erklären, wie das Modell ist, damit du damit arbeiten kannst. Ich kann dir nicht erklären, warum das funktioniert. Und das ist aber...
Und es ist aber so der Versuch, da Orientierung zu bieten. Ist das so?
Aber oder? Es ist der Versuch, der Orientierung zu bieten, ganz genau. Mhm. Und dieses Modell habe ich ja für mich auch übernommen.
Ja.
Dieses Modell der Elemente und das... ist ein Modell, das existiert seit 800 vor Christus. Und,
okay, du hast das also nicht selbst erfunden.
Ich habe das nicht selber erfunden. Nein, das ist ein Teil super. Der Yoga-Kultur.
Mhm,
und es gibt eben eine bestimmte Schule des Yoga, die heißt kaschmirischer Shivaismus. Und die war vom 9. bis zum 12. Jahrhundert nach Christus sehr stark. Und da gibt es halt ein paar so Texte, die für diese Schule grundlegend sind. Und mit diesen Texten beschäftige ich mich jetzt seit 15 Jahren und finde da immer wieder neue Sachen drin und bin da für mich eben auch auf einer Forschungsreise. Und diese Texte und die Inhalte, mit denen die sich befassen, haben für mich zum großen Teil immer noch Zauber.
Toll. Obwohl am anderen Ende du mit den Sportwissenschaften sehr darum quasi daran arbeitest, Yoga zu entzaubern auf der einen Seite, arbeitest du genauso daran, eigentlich den Zauber also weiter zu erkunden.
Weiter zu erkunden, genau. Und in dem Sinne wird dann für mich zumindest mehr und mehr deutlich, dass da gar nicht so der Widerspruch ist, weil dem Zauber zu begegnen bedeutet letztlich auf einer gewissen Ebene auch die Entzauberung vorzunehmen.
Ja.
Und dann wandert die Grenze mit einem mit. Und das ist dann so ein bisschen das Dilemma, dass man vielleicht ja irgendwann an den Punkt ankommen könnte, wo es gar keinen Zauber mehr gibt. Und zugleich ist aber mein Leben so viel reicher geworden dadurch und sind so viele Dinge eben jetzt verständlich und logisch und nachvollziehbar geworden, die früher mal zauberhaft waren.
Ja, toll.
Und das ist ja voll, das ist für mich ein totales Gefühl von Ermächtigung.
Und das ist ja ein ganz großer, wichtiger Punkt für uns alle, glaube ich eben, ne? Dass wir eben ermächtigt uns hier durch unsere Welt bewegen.
Absolut, ja. Und im besten Fall uns trotzdem den Zauber nicht nehmen lassen, dass es immer noch Dinge gibt, die nicht logisch sind, die nicht rational sind, wo wir eine Intuition haben, wo wir Gefühle haben, die es auch gilt zu erkunden, auf die es auch gilt zu hören, auch wenn wir das nicht immer nachvollziehen können, warum das ist.
Sehr schön. Das heißt, das Funkeln darf bleiben.
Absolut.
Wunderbar. Danke dir sehr für diese Folge.
Danke dir, Charlotte. Das war Yoga im Kontext. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier den Podcast doch. Bewerte ihn in der App oder teile ihn mit deinen FreundInnen. Mehr zu meinem Yoga-Unterricht und meinen Yoga-Ausbildungen findest du auf www.elementyoga.de. Schön, dass du dabei warst.